Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Köln am 2. Oktober 1930. Henry Ford reiste aus den USA an, um der Grundsteinlegung einer neuen Autofabrik beizuwohnen. Auch Konrad Adenauer, damals Oberbürgermeister von Köln, war dabei. Die heutige Autofabrik des Konzerns befindet sich in der Henry-Ford-Straße. Vor dem Hintergrund von so viel Tradition sollte das Werk fit gemacht werden für die batterieelektrische Zukunft. Doch der Umstieg auf Elektroautos, der verläuft auch bei Ford wie bei anderen Autokonzernen schleppend bis krisenhaft. Jetzt hat Ford in Köln Kurzarbeit angemeldet. Wir schauen deshalb heute genauer auf die Autoindustrie. Und außerdem, warum immer mehr Unternehmen die Regeln für das sogenannte Homeoffice, also Arbeit von zu Hause aus, verschärfen, wie sich Deutschlands Vorstände in Krisenzeiten über Rekordgehälter freuen können und ein Blick auf die Bilanzen von Siemens Energy und der Allianz. Mit dem Ford Fiesta sind mindestens zwei Generationen groß geworden. Der Kleinwagen war jahrelang ein Verkaufsschlager. Im Sommer 2023, nach fast 50 Jahren, lief aber in Köln der letzte Fiesta vom Band. Aus Sicht des Managements war das schmerzhaft, aber konsequent. Die Zukunft im Konzern und im Kölner Werk soll der Elektromobilität gehören. Nach milliardenschweren Investitionen und Verzögerungen sind die neuen Elektroautos Made in Köln nun auf dem Markt. Einzig, sie verkaufen sich offenbar nicht gut. Wie viele andere Autokonzerne steckt auch Ford aktuell in einer E-Auto-Krise inmitten des Umbruchs. Jetzt hat Ford in Köln Kurzarbeit angemeldet. Svenja Böhnisch berichtet.
Von den 6 Wochen bis Weihnachten sollen in dem Kölner Ford-Werk nur noch 3 gearbeitet werden. Betriebsrat und Unternehmen haben dem WDR bestätigt, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet werden soll. In einer Mitteilung von Ford heißt es, die Marktbedingungen für Elektrofahrzeuge hätten sich rasant verschlechtert. Die Nachfrage, speziell in Deutschland, erfordere eine zeitweise Anpassung der Produktionsmenge. Ford hatte die Produktion in Köln komplett auf E-Autos umgestellt. Dafür wurden fast 2 Milliarden Euro investiert und mehr als 3000 Beschäftigte umgeschult. Das erste E-Auto lief vor 5 Monaten vom Band, deutlich später als geplant. Kritiker sagen zudem, dass Ford im Vergleich zur Konkurrenz verspätet in den Markt mit E-Autos eingestiegen sei. Im Kölner Ford-Werk arbeiten nach drastischen Kürzungen noch 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schon im Sommer wurde bekannt, dass der Betriebsrat damit rechnet, dass weitere Stellen abgebaut werden.
Elektroautokrise nicht nur bei Ford. Das war ein Beitrag von Svenja Böhnisch. Und wir sprechen drüber zusammen mit Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Claudia, Ford gibt es in Deutschland schon seit etwa 100 Jahren. Jetzt eine tiefe Krise. Kann oder muss man schon davon sprechen, dass es für Ford in Europa ums Überleben geht?
Zumindest hat Ford ganz, ganz massive Probleme. Die Verkaufszahlen sind seit Jahren rückläufig. Zurzeit werden mehr Fahrzeuge produziert, als verkauft werden können. Neben mir sitzt Jürgen Pieper, der die Autobranche seit vielen, vielen Jahren beobachtet und analysiert. Herr Pieper, geht es jetzt für Ford in Europa ums Überleben?
Für das Europageschäft, ja, würde ich mal ein dickes Fragezeichen dran setzen. Sie sagen ja richtig, es ist seit Jahren eine Abwärtsspirale. Wir haben jetzt heute deutlich weniger als 20.000 Beschäftigte in Deutschland. Das waren, glaube ich, mal irgendwann 50.000 etwa. Und es geht eigentlich stetig abwärts, muss man ehrlich sagen. Und es kann schon sein, im ungünstigen Falle, dass Ford den Weg von Opel geht, die ja von General Motors irgendwann zu einem niedrigen Preis verkauft worden sind, womit sich GM aus dem Europageschäft ganz zurückgezogen hat. Das ist bei Ford auch nicht mehr ausgeschlossen. Wenn ich auch finde, dass die Modelle deutlich besser geworden sind. Die aktuellen E-Modelle leiden eben auch unter dieser schwachen E-Nachfrage. Das kommt jetzt verschärfend hinzu. Aber hoffnungslos ist es, würde ich sagen, am Ende auch nicht.
Kommen wir zu VW. Aus der Wolfsburger Konzernzentrale kamen ja zuletzt keine guten Nachrichten. Von betriebsbedingten Kündigungen und möglicherweise von Werkschließungen ist die Rede. Vor allem bei der Kernmarke VW läuft es nicht gut. Woran liegt das?
Hat vielfältige Gründe. Volkswagen ist, glaube ich, der Punkt, den kann man ab und zu mal erwähnen. Der wird, glaube ich, selten kommentiert. Sie sind einfach viel zu groß geworden. Ein Unternehmen, das 320 Milliarden Umsatz macht, annähernd 700.000 Beschäftigte hat, in 100x Ländern unterwegs ist, das ist am Ende nicht mehr regierbar. Und man sieht das Herr Blume, der bei Porsche einen ausgezeichneten Job gemacht hat, der das Ganze jetzt seit gut 2 Jahren macht, ist letztendlich das Ruder auch nicht herumreißen konnte. Es ist auf der anderen Seite, wenn man seit Wochen über Werkschließungen und alle möglichen Negativszenarien redet, muss man eigentlich auch sagen, dass sie immer noch rund 18 Milliarden Gewinn dieses Jahr machen wollen als Konzern. Also der Konzern ist, der Trend ist negativ, der Marke VW geht es wirklich nicht gut, aber es ist auf der anderen Seite auch keine Notsituation und ich denke nach wie vor, dass Werkschließungen nicht so richtig zu der Lage passen.
Jetzt will VW eine Partnerschaft mit dem amerikanischen Tesla-Konkurrenten Rivian eingehen. VW steckt sogar mehr Geld in diese Zusammenarbeit als ursprünglich geplant. Warum gerade Rivian? Das Unternehmen schreibt tiefrote Zahlen und die Geschäfte mit den E-Autos laufen in den USA auch nicht gerade gut.
Ja, es ist im Moment anscheinend die Magie der amerikanischen Unternehmen, die so ein bisschen sehr verlockend ist. Nein, ernsthaft, es ist vor allen Dingen die Software. Volkswagen kommt dort überhaupt nicht voran. Seit Jahren wird herumgedoktert. Es werden Milliarden Fehlbeträge auch inzwischen geschrieben mit der Softwareaktivität. Und man kommt trotzdem nicht weiter. Die Modelle, die auf den Markt kommen, sind bezogen auf die Software immer noch der Konkurrenz hinterherhinkend. Und da macht man jetzt diesen Schritt, kauft ein Unternehmen, was in der Software sehr gut aufgestellt ist und was eben auch ziemlich gute E-Autos baut.
Trotzdem, das sind große SUVs, das sind Pickups, also alles Fahrzeuge, die ja hier keinen so großen Markt in Deutschland, in Europa haben.
Ja, das ist richtig. Wobei es kann ja auch sein, dass man sich diesen Markt zunehmend erschließt. In den USA hat man ja jetzt eine neue Marke aufgebaut, Scout, wo eben relativ große Autos gebaut werden, auch große Pickups gebaut werden sollen. Und insofern ist das vielleicht, muss man diese beiden Dinge, Schaffung dieser Marke Scout und die Übernahme von Rivian, durchaus in einem gewissen Zusammenhang sehen. Und jetzt kommt eben natürlich seit letzter Woche der Aspekt hinzu, dass die USA ja möglicherweise als Markt viel stärker abgeschottet werden, gerade gegenüber europäischen Produkten und dass dann Volkswagen eben eine weitere Motivation hat, hier ein amerikanisches Unternehmen zu kaufen.
Also es ist letztendlich der Versuch, da einen größeren Fuß in die Tür zu bekommen.
Ja, absolut. USA, wie gesagt, ist auf der einen Seite wirtschaftlich wahrscheinlich mit der interessanteste Markt, weil es vermutlich doch wieder deutlich stärker wachsen wird als Europa. Auf der anderen Seite schotten sie sich ab, errichten wahrscheinlich höhere Zölle und das macht die USA als Standort für Produktion interessant.
Sagt der Autoexperte Jürgen Pieper.
Und wir bleiben noch in der Automobilbranche. Da gibt es auch in anderen Bereichen heute Bewegung.
Ja, und zwar geht es um den Online-Autohändler Auto1. Eine Handelsplattform für den An- und Verkauf von Gebrauchswagen ist das. Nach eigenen Angaben wird diese Plattform in mehr als 30 Ländern genutzt. Der Börsengang war im Februar 2021. Das Unternehmen hatte lange, lange Zeit zu kämpfen. Jetzt ein starkes Quartal. Es wurden deutlich mehr Fahrzeuge verkauft. Jahresziele wurden angehoben und wenn wir auf die Kurstafel schauen, ein wahres Kursfeuerwerk. Die Papiere steigen um satte 17%.
Siemens Energy schauen wir uns an. Einst abgespalten von Siemens, zeitweise mit großen Sorgen und tiefroten Zahlen. Heute hat der Konzern neue Zahlen vorgelegt. Wie fallen die aus?
Endlich bessere Nachrichten. Die Sanierung der Problem-Windkrafttochter Gamesa kommt voran. Es gibt gute Geschäfte mit der Netztechnik und mit Gaswerken. Siemens Energy schreibt schwarze Zahlen und hier an der Börse sind die Aktien zeitweise mehr als 21% im Plus.
Und noch eine Meldung vom Vormittag. Das Porto in Deutschland steigt. Briefeschreiberinnen freut das wohl eher nicht. Wird das bei der Deutschen Post gefeiert?
Ja, das wird deutlich teurer, Briefe zu schreiben. Der Standardbrief, also bis 20 Gramm, kostet nicht mehr 85, sondern 95 Cent. Das Pakete verschicken wird teurer. Eine Postkarte soll auch 95 Cent kosten. Die Post begründet das mit höheren Kosten, mit einem erheblichen Mengenrückgang, weil im Digitalzeitalter immer weniger Briefe verschickt werden. Das gilt auch für die Geschäftspost. Und die Post muss dennoch die Dienstleistungen erbringen. Hier an der Börse kommt das nicht so gut an. Die Papiere geben 1,5% nach.
Wir schauen auf den Eurokurs, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
Der Euro 1,0630, die Umlaufrendite auf 2,31% gestiegen und die Feinunze Gold 2,610,89 $.
Claudia Werle war das an der Börse in Frankfurt am Main. Das Risiko zu streuen ist meistens eine gute Idee, gilt für Anlegerinnen und Anleger, aber auch für Versicherer. So ist der Klimawandel für die Versicherungen zwar ein Riesenthema, aber es gibt ja noch viele andere Standbeine. Und überhaupt, den Klimawandel haben die Versicherungen längst eingepreist. zum Beispiel mit den Prämien ihrer Kundinnen und Kunden. Wie wirkt sich all das auf die Bilanz der Allianzversicherung aus? Michael Watzke berichtet.
Die teuerste Naturkatastrophe der letzten drei Monate? Claire-Marie Kostle-Poutre, Finanzchefin der Allianz, zögert keine Sekunde.
For the third quarter, it's actually the flood in Eastern Europe.
Das Hochwasser in Österreich, Tschechien und Polen hat Milliardenschäden verursacht, die sich auch in der Quartalsbilanz des Münchner Versicherungskonzerns niederschlagen. Und die Flut in Osteuropa war längst nicht die einzige Naturkatastrophe.
We have seen this quarter,
Wir haben im letzten Quartal viele Naturkatastrophen gesehen. Stürme und Fluten in Deutschland und Frankreich, dazu die Hurricanes in den USA, so Kostle-Poutre. In den letzten Wochen kam auch noch die Flut in Spanien mit 215 Todesopfern und gewaltigen Schäden dazu. Die Zahl der weltweiten klimabedingten Naturkatastrophen nimmt zu. Der Gewinn des Versicherungskonzerns Allianz steigt ebenso. Ein Widerspruch? Kaum. Kostle-Poutre erklärt es mit der Widerstandsfähigkeit der Allianz. Wir sind sehr resilient. Außerdem waren die Naturkatastrophen in diesem Quartal schlimm, aber nicht annähernd so katastrophal wie die vom letzten Jahr. Das Vorquartal war schrecklich. Aber die guten Zahlen der Allianz, 14% mehr operativer Gewinn im Jahresvergleich, haben vor allem damit zu tun, dass die Allianz aufgrund der steigenden Zahl von Naturkatastrophen viel höhere Versicherungsprämien kassiert. Zum einen, weil die Versicherungen teurer werden, zum anderen, weil sich immer mehr Menschen gegen Naturschäden versichern wollen. Das Geschäftsmodell von Versicherungen ist durch immer mehr und immer teurere Naturkatastrophen nicht gefährdet. Im Gegenteil, die Allianz rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem operativen Gewinn zwischen 15 und 16 Milliarden Euro. Alle Konzernsparten tragen zu diesem Ergebnis bei, auch das Asset Management, also die Vermögensverwaltung der Allianz. Um die schwirrte in den vergangenen Tagen an den Finanzmärkten ein Gerücht. Die Allianz wolle eine ihrer beiden Fondtöchter, die Allianz Global Investors AGI, verkaufen. Die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg berichteten davon. Finanzchefin Kostle-Poutre sagte heute, sie werde Gerüchte nicht kommentieren, aber
Our two asset managers are clearly very complementary.
Unsere beiden Asset Manager ergänzen sich gut. Wir haben PIMCO mit seiner Ausrichtung auf die USA, Privatkredite und Real Estate und wir haben AGI mit seinem Fokus auf Europa und Asien. Die Fußabdrücke der beiden Töchter passen perfekt zueinander, wenn es um Wertzuwachs für unsere Kunden geht. Kostle-Poutre wollte sich heute eine persönliche Bemerkung zum Marktwert von AGI nicht verkneifen.
Some of the valuation of AGI that have been communicated into the market, I find ridiculously low.
Einige Marktwertschätzungen zu AGI finde sie lächerlich niedrig, so die Allianz-Finanzchefin, ohne zu erwähnen, dass die Allianz Global Investors in Deutschland nur auf Rang 4 der Fondsgesellschaften steht, hinter DWS, DK und Union Investment. Ein Platz neben dem Stockerl ist sicher nicht der Anspruch des weltgrößten Versicherungskonzerns. Vielleicht steht AGI ja doch bald im Schaufenster.
Michael Watzke war das. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, die verdienten im Schnitt im Jahr 2023 6% mehr als im Vorjahr. Klingt erstmal gut, am Ende blieb aber wegen der Inflation kaum etwas übrig. Besser ging es da den Vorstandsmitgliedern von Deutschlands großen Börsenunternehmen. Deren Vergütung stieg im Geschäftsjahr 2023 um 11%. Das geht aus einer neuen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervor. Viel Geld in Krisenzeiten. Wie passt das zusammen? Mischa Erhardt berichtet.
Die Gehälter von Top-Managerinnen und Managern in Deutschlands Börsenkonzernen sind im vergangenen Jahr auf neue Rekorde gestiegen. Und das bei einer stagnierenden Wirtschaft und somit im Schnitt auch stagnierenden Umsätzen der Konzerne. Jens Maßmann von der Unternehmensberatung EY hat dafür eine Erklärung, nämlich
dass nicht eins zu eins nach den tatsächlichen Ergebnissen vergütet wird, sondern nach den Zielen. Das treibt das Ergebnis. Aber in Summe erstaunt es.
Jens Maßmann ist bei EY Spezialist für Vorstandsvergütungen. Seiner jüngsten Studie zufolge sind die Gehälter von Vorständen in den wichtigsten Börsenindizes DAX, MDAX und SDAX im vergangenen Jahr im Durchschnitt um 11% auf 2,65 Millionen Euro gestiegen. Die Gehälter der Vorstandsvorsitzenden stiegen sogar um 16% auf im Durchschnitt 3,7 Millionen Euro. Dazu muss man allerdings wissen, dass rund 3/4 der Vergütung in den Vorstandsetagen als variable Vergütungen ziel- und erfolgsabhängig bezahlt werden. Und hier sieht Jens Maßmann auch den Grund für die Steigerungen, selbst in Zeiten wirtschaftlichen Gegenwindes.
Insofern sehen Sie einen unterproportionalen Anstieg in den Grundgehältern, kombiniert mit einem überproportionalen Anstieg in den variablen Vergütungen. Also die Grundgehälter haben sich nicht so stark entwickelt wie die Gesamtvergütung.
Und so kann es beispielsweise vorkommen, dass der Vorstand eines Unternehmens, das im Zuge der Transformation massiv umsteuern muss, zwar weniger Gewinne einfährt, dennoch aber die vereinbarten Ziele erreicht. Auch werden Boni gezahlt, wenn ESG-Ziele erreicht werden, also Ziele im Bereich Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung. Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Also es geht letztendlich darum, springt man über die Hürde, die einem am Anfang des Jahres gesetzt werden als Ziele, oder schafft man es nicht? Und man sieht also nicht unbedingt nur dann, wenn es gut läuft, gibt es auch mehr. Manchmal gibt es auch mehr sogar, wenn es nicht gut läuft.
Allerdings liegen die prozentual zweistelligen Gehaltssteigerungen in den Vorstandsetagen im Schnitt fast doppelt so hoch wie die Lohnsteigerungen 2023 insgesamt, die laut Statistischem Bundesamt bei 6% lagen.
Die Aufsichtsräte sind explizit aufgefordert, darauf zu achten, dass die Vorstandsvergütungsentwicklung passt zur Entwicklung der Vergütung im gesamten Unternehmen,
sagt EY-Studienautor Jens Maßmann. Insbesondere Volkswagen lässt sich dabei in den Fokus nehmen. Denn Spitzenverdiener im DAX im vergangenen Jahr war Oliver Blume, der Porsche- und Volkswagen-Chef. Zwar hat der Vorstand angekündigt, in diesem Jahr auf 5% seiner festen Bezüge zu verzichten. Allerdings machen die nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Vergütung aus. Zudem verlangt das Management von seinen Beschäftigten einen Lohnverzicht von 10%.
5% auf die Fixvergütung ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist nicht mehr als Symbolpolitik,
sagt Aktionärsschützer Marc Tüngler von der DSW.
Und insofern erwarten wir da auch, dass da mehr Mut an den Tag gelegt wird, wenn man denn den Gleichklang mit den Mitarbeitern möchte. Weil sonst ist die Unruhe vorprogrammiert. Und da bekommen wir auch Diskussionen, die Herr Blume, die der Vorstand von Volkswagen und die der Aufsichtsrat von Volkswagen nicht haben möchte.
Internationale Vergleiche schließlich bei der Vergütung von Konzernvorständen heranzuziehen ist schwierig. Denn da kommt es stark darauf an, wohin man schaut. So liegen die Vorstandsgehälter in den Börsenunternehmen in Deutschland über dem Schnitt von Ländern wie Japan und China. Sie liegen in einem vergleichbaren Bereich wie in Frankreich oder England. Im Vergleich zu Konzernvorständen in den USA liegen die Gehälter hiesiger Managerinnen und Manager deutlich niedriger.
Von zu Hause aus arbeiten, das gab es schon vor der Corona-Pandemie. Das Konzept blieb aber eine Ausnahme. Seit der Pandemie ist das Homeoffice, wie wir es in Deutschland nennen, aus vielen Betrieben nicht mehr wegzudenken. Darüber jubeln Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Arbeitgeber sind häufig einverstanden, aber es gibt auch kritische Stimmen. Vor allem manche US-amerikanische Tech-Konzerne fordern, dass ihre Belegschaft wieder vollständig zurück ins Büro kommt. Auch in Deutschland verschärfen viele Unternehmen ihre Homeoffice-Regeln. Gregor Lischka berichtet.
Egal ob von zu Hause, im Büro oder auf Reisen, dass man sich den eigenen Arbeitsort mittlerweile oft selber aussuchen kann, ist ein Vorteil, den viele Beschäftigte, die am Computer arbeiten, genießen und wertschätzen. Auf der Management-Ebene großer Konzerne tut sich diesbezüglich aber etwas.
Zum Beispiel, dass sie auch in den Unternehmen durchaus jetzt mal nach 3 oder 4 Jahren Bilanz ziehen, Work from Home. Wie versuchen wir wieder mehr die Menschen in das Office reinzubekommen?
So kündigte es etwa der CEO der Deutschen Bank, Christian Sewing, bereits im Frühjahr an. Zukünftig wird die Belegschaft der Deutschen Bank nun tatsächlich wieder an mehr Wochentagen Präsenz vor Ort zeigen müssen. Auch international sind entsprechende Tendenzen zu beobachten. Darauf verweist beispielsweise eine Umfrage der Beratungsgesellschaft KPMG. In unserer Studie gaben fast 80% der CEOs in den USA an, dass sie für ihre Belegschaft von einer vollständigen Rückkehr ins Büro ausgehen, und zwar innerhalb der nächsten 3 Jahre. So der Chef der Beratungsgesellschaft KPMG, Paul Knopp, vor wenigen Wochen gegenüber dem Infoportal Yahoo Finance. Ein Beispiel: der Handelsriese Amazon. Ab dem kommenden Jahr müssen Amazon-Angestellte in den USA wieder ins Büro kommen. Und zwar an 5 Tagen in der Woche. Das gemeinsame Arbeiten sei effizienter und schweiße die Teams mehr zusammen, argumentierte Konzernchef Andy Jassy vor wenigen Wochen in einer E-Mail an die Belegschaft. Es sind Argumente, die der Ökonom René Schmoll von der Universität Düsseldorf kritisch sieht.
Die Studienlage ist recht eindeutig. Durch Homeoffice sinkt die Produktivität nicht, wenn überhaupt, dann steigt sie.
Auch würden Angestellte flexible Vorgaben zum Arbeitsort sehr schätzen. Maßnahmen, die diese Freiheit beschneiden, könnten für die Unternehmen daher auch kontraproduktiv wirken, etwa wenn es darum geht, talentierte Mitarbeiter zu halten oder zu gewinnen.
Nun ist es so, dass große Konzerne wie Amazon oder die Deutsche Bank eben noch davon profitieren, dass sie grundlegend sehr anziehend wirken auf Bewerberinnen und Bewerber. Ob das aber im War for Talent tatsächlich langfristig so sein wird, wenn solche Maßnahmen weiter vorangetrieben werden, ist fraglich.
Auf diese Problematik verweist auch das aktuelle Beispiel der Deutschen Bank. Berichten des Handelsblatts zufolge führten die Ankündigungen zu den schärferen Präsenzpflichten zu zahlreichen Beschwerden und Frust innerhalb der Belegschaft. Kein Wunder, könnte man meinen, verlieren die Beschäftigten doch nun das Privileg, möglichst viel Zeit gemütlich von zu Hause, von der Couch aus zu arbeiten. René Schmoll von der Universität Düsseldorf widerspricht.
Ja, das Bild haben sicher so einige Führungskräfte im Kopf, wenn sie an Mitarbeitende im Homeoffice denken, welche dann aber verallgemeinert werden und eben Stereotype befördern.
Diese Stereotype seien aber falsch.
Ganz im Gegenteil, es gibt viel Evidenz dafür, dass Homeoffice zu mehr Arbeit führt. In Deutschland belaufen sich die Zeitansparungen täglich auf 60 Minuten ungefähr, beispielsweise durch den Wegfall der Pendelzeit, wovon fast ein Drittel wieder in die Arbeit investiert wird.
Es sind Argumente, die wohl auch die ein oder andere Führungsebene beschäftigen. Je nach Industrie und Branche glaubt auch der Chef der Beratungsgesellschaft KPMG, Paul Knopp, nicht, dass sich der Trend zur überwiegenden oder vollständigen Rückkehr ins Büro durchsetzt.
So every company is going to be a little different. I believe that hybrid is probably here to stay.
Das hybride Arbeiten, also zum Teil von zu Hause aus, zum Teil im Büro, sei gekommen, um zu bleiben.
Das war ein Beitrag von Gregor Lischka. Und an der Börse und im Börsengespräch haben wir diesmal heute den Stand des DAX nicht genannt. Das holen wir nach. 18.947 Punkte minus 0,45%. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. In der Metall- und Elektroindustrie haben sich IG Metall und Arbeitgeber in den Tarifbezirken Bayern und Küste auf einen Pilotabschluss geeinigt. Die Einigung soll bundesweit übernommen werden. Es geht um fast 4 Millionen Beschäftigte. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert das so.
Dem Tarifabschluss sieht man sofort an, dass beide Seiten heftige Abstriche machen. Die Unternehmen erhöhen die Gehälter um gut 5,5%, obwohl mancher eine Nullrunde wollte. Die Arbeitnehmer wiederum erhalten aus ihrer Sicht nur 5,5% mehr, und zwar verteilt auf 2 Jahre, nachdem sie ursprünglich 7% für 1 Jahr gefordert hatten. Dass sich beide Seiten darauf einlassen, zeigt, dass sie die Realitäten erkennen. Es ist wertvoll, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften ihre ursprünglichen Positionen an die rauen neuen Zeiten anpassen. Das deutsche Sozialpartnermodell funktioniert. Die Börsenzeitung schreibt: Der Metaller Pilotabschluss ist die richtige Mischung, um in die Branche wieder Ruhe zu bringen, sie auf einem Pfad der Erneuerung und zugleich Erholung zu bringen. Es ist aber auch ein Signal an die Politik, weil hier zwei Streithähne, die sich schon aufgrund ihrer Jobbeschreibung regelmäßig von höchst unterschiedlichen Positionen aufeinander zubewegen müssen und dabei bekanntermaßen in Wortwahl, Stil und Handlung nicht zimperlich sind, ihre Verantwortung gerade in der aktuellen Wirtschafts- und Standortkrise ernst nehmen. Das Handelsblatt befasst sich mit einer Gerichtsentscheidung in den Niederlanden, wonach der Shell-Konzern seinen CO2-Ausstoß doch nicht drastisch reduzieren muss. Jetzt ist es offiziell. Die Zeiten der grünen Wende sind vorbei. Zumindest in der Ölindustrie. Was vor 3 Jahren noch als großer Sieg der Klimaaktivisten gefeiert wurde, hat ein Zivilgericht im niederländischen Den Haag wieder aufgehoben. Mit dem überraschenden Urteil wird nun offiziell bestätigt, was viele befürchtet haben. Steigende Kosten, Stellenabbau und sinkende Wachstumsraten haben die öffentliche Debatte bestimmt. Der Kampf gegen den Klimawandel gerät dabei immer mehr ins Hintertreffen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirft ein: Das Urteil war in mehrerlei Hinsicht angreifbar. Vor allem stand der Verdacht der Willkür im Raum. Warum bekam Shell konkrete Werte vorgeschrieben, seine Wettbewerber dagegen nicht? Zu Recht erklärte deshalb die Vorsitzende Richterin der Berufungsinstanz diese übergriffige Praxis für nichtig. Es ist nicht Sache von Richtern, sondern Aufgabe des Managements, im Rahmen geltender Gesetze die Ziele ihrer Unternehmen festzulegen, zumal im vorliegenden Fall der gewünschte Klimaschutzeffekt vermutlich ohnehin verpufft wäre.
Das war Wirtschaft am Mittag mit Benjamin Hammer.